unter uns bist, dass du versprochen hast, wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du mitten unter ihnen bist. Und wir heißen dich herzlich willkommen. Jesus, danke, dass du mit deinem Frieden unsere Seelen Kraft geben willst, dass du uns Ruhe geben willst. Egal wie die Stürme in unserem Leben sind, wie die Umstände sind, dein Frieden, der ist einfach stärker, der ist höher, als wir begreifen können, der ist krasser, als wir sehen können. Und Jesus, dein Frieden in unserem Herzen verändert unser Leben. Danke, dass du hier bist. Amen. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Einen dicken Applaus für euch, einfach als Wertschätzung. Ich finde das immer so schön, wenn wir gemeinsam Lobpreis Gott geben können und wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Gemeinsam unterwegs war ich auch mit meiner Schwiegerfamilie 2017. Da hatten wir so mit, es war einer der schönsten Urlaube, den ich genossen habe. Wir sind nach Südafrika geflogen und haben eine krasse Reise gemacht. Julia ist 30 geworden, meine Schwägerin ist 30 geworden, meine Schwiegermama ist 50 geworden. Und da dachten wir Männer, hey, why not? Lass uns mal was Cooles planen für unsere Ladies. Lass uns mal nach Südafrika fliegen. Und dann haben wir drei Wochen haben wir so viel Schönheit gesehen. Und dann waren wir in Kapstadt und in Kapstadt hatte ich eine meiner einprägsamsten Einkaufserlebnisse gehabt. Ich bin mit Julia einkaufen gegangen und dann war der Einkaufswagen rappelvoll. Und als wir dann irgendwann mal zur Kasse kamen, ne, habe ich gemerkt, wie ich von Aldi, Lidl und Co. geprägt bin. Weil als ich dann an der Kasse stand, da habe ich sofort alles so richtig schnell und systematisch wie Tetris Level 10 aufgepackt, weil ich ja gedacht habe, okay, die macht jetzt hier gleich Halligalli und ich habe das versucht, so die schweren Dinge nach vorne, ne, die leichten Dinge nach hinten und sowas und habe das dann irgendwann so richtig schnell alles vollgepackt, bis dann Julia mich angestupst hat und gesagt hat, hey, chill mal, du bist hier in Südafrika. Und dann habe ich die Augen aufgehoben und sehe, wie die Mitarbeiterin einen Artikel nach dem anderen völlig gechillt rübergetan hat, den nächsten rübergetan. Und daneben stand noch ein Mitarbeiter, der hat das mit einer Gelassenheit in eine Tüte gepackt, völlig gechillt. Und das war für mich so dermaßen ungewohnt, aber ganz ehrlich, es war so angenehm. Und ich habe das gesehen, dachte, boah, das ist gut. Ich merke gerade, der kippt hier gleich um. Ne? Der ist das nicht gewöhnt. Das war diese Eile, die ich hatte, die war so unnötig, die war so sinnlos. Und auch noch, ich habe Julia damit gestresst. Die hatte irgendwann, Junge, das Laufband ist voll, das Kassenband ist voll, jetzt chill mal, komm mal wieder zur Ruhe. Ich glaube, heute bin ich nicht der Einzige, der mal angestupst werden muss und zu dem gesagt werden muss, hey, chill mal, komm mal wieder runter, komm bei Jesus zur Ruhe. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo chillen oder irgendwo einfach rumhängen. Es geht darum, dass wir bei Jesus Christus Ruhe finden. Ihr kennt bestimmt diese Schilder, die sind weiß, haben eine schwarze Aufschrift, sind ungefähr so groß, sieht man immer an Bundesstraßen und Landesstraße und ich sehe das jedes Mal, wenn ich nach Nienburg fahre, Eile tötet. Es ist eine tragische Statistik, alle 9 Stunden stirbt ein Mensch in Deutschland wegen zu hoher Geschwindigkeit. Und Eile hat ja nicht nur was mit Geschwindigkeit, zu hoher Geschwindigkeit zu tun, Eile hat was mit Hektik, mit Unkonzentriertheit, mit Unaufmerksamkeit zu tun. Wenn man das noch hinzufügen würde, dann wäre die Statistik sehr viel schlimmer. Eile tötet. Natürlich gibt es Eile, die Leben rettet, ne? Dass ein Krankenwagen durchkommt, wenn es brennt, muss man schnell handeln und sowas. Aber Eile, die unnötig ist, die unaufmerksam ist, die schlecht ist, sie tötet und viel beschäftigt sein auch. Das ist mein erster Punkt. Wir leben heute in einer Zeit, die von einem wahnsinnig schnellen Tempo getrieben ist. Und der Straßenverkehr ist nur ein kleines Beispiel dafür. E-Mails werden auf dem Weg zur Arbeit gelesen. Ich weiß nicht, wer von euch hat WhatsApp. Wer liebt die Sprachfunktion? Wer liebt 1,5-fache oder 2-fache Geschwindigkeit? Halleluja dafür. Wir merken, wie getrieben wir sind, weil man einfache Sprachnotizen, so gucke ich mir die an, 2,5 Minuten, boah, definitiv 2-fach. Und dann ist das manchmal ein bisschen schwierig, das noch zu verstehen. Dann spult man wieder ein bisschen zurück. Okay, die Person, die redet echt schnell, da reicht einfach. Aber manchen, da wünscht man sich auch 3-fach. Julia hatte witzigerweise bei Hillsong eine Dozentin, die hat so langsam geredet, dass sie hatte Online-College und hat sie das immer in 2-facher Geschwindigkeit angeschaut. Und wir haben das angeschaut und dachten mir, das ist normal. Dann hat sie auf einfach gemacht und auf einmal hat die so langsam geredet. Das war echt, echt krass. Aber sie hat wahnsinnig guten Inhalt. Also ist eine tolle Lehrerin gewesen. Pures Gold, ja. Aber wir merken, ja genau, definitiv, wir merken, dass wir irgendwie eilig, wir sind so daran gewöhnt. Man schläft dann sonst ein. Ich habe in einem richtig guten Buch, kann ich euch echt empfehlen, Das Ende der Rastlosigkeit. Da geht es darum, die haben auch bei Jesus zur Ruhe finden, da geht es darum, dass die Aufnahmespanne von Menschen, also die haben die Statistik in Amerika gemacht, die ist gesunken von 12 Sekunden auf 8 Sekunden. So viel Zeit hat ein Mensch, ist er aufnahmefähig. 8 Sekunden ist die Aufnahmespanne. Ein Goldfisch hat 9 Sekunden. Das war erschreckend. Sag ich, okay, Gesellschaft merkt, das prägt uns einfach. Die Zeit, das prägt uns. Wenn wir vorher mit Matthias hinten geredet über alte Filme, wenn man die anschaut, die ziehen sich so ewig lang. So ein neuer Film ist bam, 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 bam. Aber so ein alter aus 1990, so ein cooler Rocky-Film oder Steven Seagal oder sowas, ne? Das ist einfach so, wir sind so getrieben. Wir merken, boah, irgendwie macht Eile was mit uns. Und Eile macht auch was mit uns, was Negatives. Ihr kennt vielleicht die Edeka-Schnell-Selbstbedienungskassen, wenn die gesperrt sind, dann denke ich immer, was ist los? Warum dürfen wir da nicht ran? Und die 2 Kassen sind ewig lang und wenn man dann in die Gesichter der Kunden reinschaut, dann hat man 99% sind sauer. Die gucken dann den Marktleiter an und verurteilen ihn, warum kann er keine Mitarbeiter richtig planen, was soll das? Ohne überhaupt zu wissen, was überhaupt in der Kollegschaft gerade los ist. Wir wissen noch nicht, ob jemand krank ist, ob jemand sich um sein krankes Kind kümmern muss. Aber wir verurteilen und merken, okay, die Eile, die tötet unsere Gelassenheit. Eile tötet unsere Barmherzigkeit. Eile tötet unsere Nächstenliebe. Sie tötet meine Freude, einkaufen zu gehen. Sie tötet meine Art, wie ich mit Menschen freundlich umgehen kann. Sie tötet meine Freundlichkeit. Man merkt es im Straßenverkehr, man merkt es an der Einkaufskasse, man merkt es selber in sich drin. Die Eile, die tötet die Fähigkeit, im Hier und Jetzt einfach mal anzukommen, da zu sein. Man ist ständig irgendwie mit Gedanken schon beim nächsten Meeting, in Gedanken bei der nächsten Person, beim nächsten Gespräch. Und man hat diese Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu sein, irgendwie verloren. Eile tötet den Moment. Sie tötet Beziehung unterm Strich. Weil sie den Moment tötet, tötet sie Beziehung. Und nicht nur die Eile, sondern auch das viel Beschäftigtsein auch. Wenn wir keine Zeit mehr haben, Freundschaft zu pflegen, keine Zeit mehr haben, mit dem Ehepartner spazieren zu gehen, mit Freunden spazieren zu gehen, wenn wir keine Zeit mehr haben, dann zerstört das einfach Beziehung. Wie schwer fällt es denn uns, Zeit für Menschen zu verbringen, Zeit mit Menschen zu verbringen. Oftmals checkt man dann seinen Terminkalender und merkt, boah, der ist so randvoll, wann kriege ich die Zeit dafür, für einfach ein bisschen Gemeinschaft. Wisst ihr, ich sehne mich oftmals an meine Schulzeit zurück. Nicht, weil ich so gerne gelernt habe, ich war ein richtig fauler Sack, aber ich hatte so viel Freizeit, wahrscheinlich, weil ich nicht so viel gelernt habe, aber ich hatte keine Verantwortung. Ich war jeden Tag auf dem Sportplatz, ich habe Basketball gespielt, ich habe Fußball gespielt, ich habe mit meinem Opa Holz gehackt, ich habe mit meinem Papa gearbeitet, irgendwas am Auto gemacht, ich hatte einen Roller, den ich getunt habe oder wie auch immer. Ich habe viele Dinge gelernt und manchmal wünsche ich mir diese Zeit wieder zurück, einfach das zu tun, worauf ich so gerade Lust habe. Einfach mal was zu lernen, was auszuprobieren, an Dingen dran zu bleiben. Und dann wünsche ich mir, oh, eigentlich hätte ich jetzt die mehr Zeit dafür. Warum hat der Tag nur 24 Stunden, warum nicht 48? Warum ist das so begrenzt? Und dann denke ich, okay, warte mal, mehr Zeit ist auch nicht die Lösung. Weil das würde ich sofort wieder packen, wieder vollpacken und dann hätte ich wieder keine Zeit. Das Problem ist eher, dass ich mit Dingen beschäftigt bin, die nicht so wichtig sind, damit ich keine Zeit habe für Dinge, die wichtig sind. Das ist eigentlich das Problem. Oder du bist vielleicht so diszipliniert und denkst, nee, ich habe eigentlich keine unwichtigen Dinge, aber dann hast du so viele wichtige Dinge, dass du keine Zeit für das Wesentlichste hast. Keine Zeit für das Wichtigste. Wir können so viel arbeiten, wir können so viel mitarbeiten, ob das in der Kirche ist, ob das zu Hause ist, ob das auf der Arbeit ist. Ganz egal, wir können mit so vielen guten Dingen beschäftigt sein, dass wir irgendwann mal ausgebrannt, ausgelaugt und müde sind und uns dann die Frage stellen, boah, Christus, du hast das Leben in Fülle versprochen, sieht das so aus? Du bist dann so beschäftigt mit all dem Tun, mit allen To-Dos, dass du nicht mehr einfach sein kannst, weil du ganze Zeit nur tust. Wir hatten vor, bei der Gebetsrunde hatte Peter einen Eindruck geteilt. Er hatte gestern Nacht diesen Eindruck, dass Gott uns sagt, hey, wenn du morgens in den Spiegel siehst, dann sagt der Person, die du siehst, dass Gott sie lieb hat. Ganz egal, wie viel du beschäftigt bist, egal, was du tust, du kannst in den Spiegel schauen und Gott sagt dir, hey, ich hab dich lieb, es kommt nicht auf deine Leistung an. Es kommt darauf an, zu sein, bei Gott zu sein. Das heißt, wir müssen einfach gar nichts mehr tun. Ja, das ist auch nicht richtig. Das ist auch keine Lösung. Gar nichts tun ist auch keine Lösung. Wir können uns ja nicht einfach vor der Verantwortung drücken oder vor den Aufgaben drücken, die wir zu tun haben. Wir können nicht einfach faul in der Ecke rumhängen und sagen, jo, Bürgergeld macht schon. Oder wie auch immer. Ne? Es geht auch nicht darum, dass wir einfach ein Wochenende irgendwo an der Nordsee verbringen, ein Wellness-Wochenende buchen und sagen, ein Wochenende und dann ist wieder alles gut. Nee. Jesus gibt uns keinen Ausweg, Jesus gibt uns eine Ausrüstung. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus gibt uns keinen Ausweg, sondern eine Ausrüstung. Und ich liebe es, wie realistisch Jesus da ist, wie realistisch unser Glaube im Alltag ist. Dass Jesus nicht einfach seine Augen vor unserer Realität verschließt und sagt, hey, ich habe ein ganz anderes Leben, fern von deinem Leben, fern von deinem Alltag. Komm einfach dahin und dann musst du gar nichts mehr machen, sondern Jesus sagt, komm her, zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, und ich werde euch Ruhe geben. In Matthäus 11, Vers 28 lesen wir das. Und dann sagt er weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus gibt uns keinen Ausweg. Er will nicht, dass wir von unserem Leben fliehen. Er will nicht Flucht, sondern er will Ausrüstung. Er will mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Wahrheit, mit seiner Weisheit in deinem Hier und Jetzt, in deiner Realität, bei dir im Alltag, da will er kräftig wirken. Jesus sagt nicht, kommt her zu mir und ich nehme euch eure Last ab. Das sagt er nicht. Er sagt auch nicht, geh an die Nordsee, sei einfach mal weg. Chill eine Woche am Strand und dann ist wieder alles gut. Er sagt, komm her zu mir und ich will dir Ruhe geben. Das klingt super. Das klingt eigentlich so, so entspannend. Und dann sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch. Und ich habe das irgendwie nie richtig verstanden. Ich denke mir so, okay, wenn ich doch müde bin, wenn ich so schon gebeutelt zu Jesus komme, so geknickt, sage Jesus, ich kann nicht mehr. Und dann sagt er zu mir, ja, dann nimm auf dich mein Joch. Also ein Joch ist ein Arbeitswerkzeug aus der Landwirtschaft. Das hat man um die Schulter oder um den Nacken. Das hatten entweder Menschen, um Lasten zu tragen, oder Ochsen. Vielleicht ein Ochse oder zwei Ochsen. Es gibt verschiedene Jochs. Und die können dadurch besser Dinge ziehen oder tragen. Das Joch ist ein Werkzeug. Es vereinfacht dir deine Arbeit. Jeder, der mit Werkzeug arbeitet, der weiß, gutes Werkzeug zu schätzen. Keiner von euch, der zu einem Chirurg geht, möchte, dass der Chirurg mit einem Buttermesser und einer Grillzange irgendwie arbeitet. Das will man nicht. Und das will der Chirurg auch nicht. Wenn du ITler bist, dann freust du dich endlich mal auf deinen Glasfaseranschluss und bist nicht mehr an so ein 56K-Modem irgendwie gebunden. Das war noch Zeit, ne? Ich habe vorher so einen alten Laptop aus der Gemeinde gestartet, 10 Minuten, ich habe es aufgegeben, bin hierher gekommen, der ist jetzt mal hochgefahren, aber das ist schon eine halbe Stunde her. Man will gutes Werkzeug haben, damit man leichter arbeiten kann. Jesus weiß, dass wir in unserem Leben, dass wir hier auf dieser Erde immer wieder Lasten tragen müssen. Deswegen gibt er uns Werkzeug dafür, diese Lasten besser zu tragen. Lasten können sein Schicksalsschläge, Krankheit, Süchte. Es können schwierige Menschen in deinem Umfeld sein, ob das in der Familie ist oder auf der Arbeit. Es können finanzielle Nöte sein. Wir haben davor dafür gebetet. Es kann eine Scheidung sein, es können Verletzungen sein, es können kaputte Freundschaften sein. Lasten können so vielschichtig sein und jeder von uns hat ganz andere, verschiedene Lasten, auch in einem verschiedenen Gewicht. Jeder ist da individuell unterwegs und Jesus sagt, hey, lern von mir. Du brauchst diese Last nicht zu ignorieren, du kannst sie nicht ignorieren, sie ist da und Leben ist manchmal hart. Deswegen ist Flucht keine Lösung, aber lern von mir, dass du gut mit diesen Lasten umgehen kannst. Jesus war Rabbi, das heißt, er war ein Lehrer, er war kein Bauer und er hatte kein reales Joch, sondern dieses Joch war eine Metapher. Und es war witzig, weil dieses Joch, oder das ist interessant, dieses Joch, dieser Begriff, das war ganz gängig, dass früher im ersten Jahrhundert alle Rabbis gesagt haben, dass sie ein Joch haben. Das war einfach die Art und Weise, wie sie die Tora gelesen haben. Das war das Verständnis, wie der Rabbi, dieser Lehrer, gelehrt hat, Mensch zu sein. Das war das Joch als Metapher. Also Jesus sagt eigentlich, hey, lerne die Art und Weise, wie ich das Leben lebe, und dann wird es leicht für dich. Jeder Rabbi hatte ein Joch, quasi seine Art und Weise, die Tora zu lesen und zu lehren. Das einzige Artige bei Jesus ist allerdings, dass Jesu Joch leicht und sanft ist. Jesus sagt, komm her zu mir, folg mir nach. Lern von mir und du wirst Ruhe finden für deine Seelen. Jesus drückt uns nicht mit Moral runter, er drückt uns nicht mit Gesetzen runter, er drückt uns nicht mit irgendwelchen Regeln runter, sondern er lehrt uns so zu leben, in Freiheit zu leben, das Leben in Fülle zu haben, sanftmütig und demütig zu sein, so wie Jesus es war. Christsein ist nicht nur einfach Wahrheiten hören und lernen und akzeptieren oder glauben und so, sondern Christsein, da geht es um Beziehung. Da geht es, eine Beziehung mit dem Schöpfer zu haben, einen Lebensstil zu haben, was Jesus ähnlich ist. Es geht darin zu wachsen. Es geht darin, frei zu werden. In seiner Gegenwart, in Christus, in der Gegenwart von Jesus, da werden wir Ruhe finden und da werden wir auch verändert und da werden wir ihm ähnlicher. In The Message, das ist so eine englische Bibelübertragung, und da ist dieser Abschnitt ziemlich cool übersetzt worden. Ich lese das mal vor. Geh mal zur Seite. Bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt von der Religion? Dann komm zu mir. Komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommen kannst. Begleite mich und arbeite mit mir. Schau zu, wie ich es mache. Lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Was für eine Einladung, oder? lerne die rhythmischen, wie hat er es gesagt, lerne die unbeschwerten Rhythmen der Gnade kennen. Richtig, richtig schön. Wenn ich das so lese, denke ich, boah, Jesus, der hat so eine richtig gute Work-Life-Balance gehabt. Und ich glaube, nope, dieser Gedanke ist falsch. Der ist nicht richtig. Jesus kannte keine Work-Life-Balance, aber er kannte Grenzen. Das ist mein dritter Punkt. Ich glaube, dass Jesus Arbeit vom Leben nicht getrennt hat. Weil Arbeit ist ein Segen, Arbeit ist von Gott gewollt, Arbeit ist Teil des Lebens, es gehört dazu und es ist gut. Wir sollten das nicht von unserem Leben trennen, als wären wir immer am Wochenende Menschen und unter der Woche mutieren wir zu Arbeitsmaschinen. Und ich glaube, dass egal welche Arbeit, ob bezahlt, unbezahlt, ob es Hausfrauen, Hausmänner oder irgendeine andere Arbeit ist, es ist gut, es gehört dazu, es ist Teil des Lebens. Wir brauchen keine Work-Life-Balance, wir brauchen einfach nur eine Life-Balance mit Grenzen. Zum Leben gehört halt eben nicht nur Arbeit. Ist es zu viel, dann wird dieser Segen zum Fluch. Zum Fluch für deine Familie, zum Fluch für dich selber, für dein Herz, für deine Gesundheit, für deine Beziehungen. Wenn du nur arbeitest und keine Zeit für Beziehungen hast, dann wird Arbeit zum Fluch. Wenn du gar nicht arbeitest, dann verpasst du den Segen, den Gott dir geschenkt hat, mit der Arbeit. Zum Leben gehört Arbeit, da gehört Ruhe, da gehört Familienzeit, da gehört Beziehungen, Feiern, Trauern, Lachen, da gehören so viele Dinge, Sport, Gemeinde, alles Mögliche. Und ich liebe einen Vers in Prediger 4, Vers 6 steht da, lieber eine Handvoll Ruhe als zwei Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Jesus kannte keine Work-Life-Balance, aber er kannte Grenzen. Er war als Mensch begrenzt. Er war nicht überall. Er war nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig. Er hat sich Auszeiten genommen. Er wurde müde. Er hat die Menschenmenge verlassen. Er ist auf den See gefahren, hat die Jungs gefragt, hey, könnt ihr mich rüberfahren? Ich kann gerade nicht mehr. Und dann folgt ihm eine riesen Menschenmenge. Und dann hat Jesus dann doch wieder Mitleid. Danach war er total erschöpft und müde. Was hat er dann gemacht? Er hat seine Grenzen akzeptiert und gesagt, okay, ich brauche meine Auszeit. Ich brauche meine stille Zeit mit meinem himmlischen Vater. Jesus ist nach der Auferstehung wochenlang verschwunden. Hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Hat sich kurz seinen Jüngern gezeigt, ist dann wieder verschwunden, weil er wusste, er braucht seine Zeit mit seinem himmlischen Vater. Jesus war nicht überall. Er hat morgens seine Zeit gesucht, wo er Kraft tanken konnte. Er hat sich zurückgezogen. Aber wisst ihr, wo er überall war, wo er immer war? Im Moment bei den Menschen, die ihm gerade begegnet sind. Wenn Menschen Jesus gefragt haben, ob das jetzt bei einer Predigt war oder bei einem Heilungsdienst oder wie auch immer, beim Essen, beim Feiern, Jesus war immer 100% im Moment. Der war immer 100% aufmerksam zu dem Gegenüber. Und wenn das vorbei war, wenn er seine Grenzen erreicht hat, hat er seine eigene Zeit mit seinem Vater gesucht. Und ich glaube, wir Christen, wir würden Jesus ähnlicher sein und auch sehr viel mehr Ruhe in uns haben und Gelassenheit leben, wenn wir unsere Zeit mit unserem himmlischen Papa verbringen. Wenn wir unseren Tag damit starten, in der Ruhe bei Jesus zu sein und Kraft zu bekommen. Wir können nicht immer alles schaffen. Und wir müssen auch nicht immer alles schaffen, was wir uns vornehmen. Wir können nicht überall mitarbeiten, wir können nicht jedem helfen, wir können nicht alles wissen, wir können nicht alle Bücher lesen. Wir können nicht immer alles einkaufen, was wir irgendwie hier so mal gekauft haben. Wir haben nicht immer das ganze Geld dafür, was ich Julia gefragt hatte vor, keine Ahnung, 16 Jahren oder sowas, 15 Jahren. Irgendwann mal, wo wir uns kennengelernt haben, sage ich, Schatz, wir waren ja noch nicht zusammen. Ich habe sie gefragt, ist so meine Checkliste durchgegangen am Telefon. Wie sieht es denn eigentlich aus so mit Finanzen? Hast du ein Problem damit, nicht viel Geld in deinem Leben zu verdienen? Hätte sie gesagt, ja, ich habe da ein Problem. Hätte ich gesagt, okay, sorry, ich werde im vollzeitlichen Dienst sein. Nicht für mich. Wir können nicht immer alles haben. Wir können nicht alle Finanzen haben, wir können nicht überall alles richtig machen Und das ist auch vollkommen okay so. Wir dürfen gelassen sein. Dieses Bild passt so gut, was du hattest. Gott sagt dir, hey, ich hab dich lieb. Ist ganz egal, ob du alles geschafft hast. Ganz egal, ob du alles richtig gemacht hast. Ich hab dich lieb. Du bist mein Kind. Gelassen sein wirst du, glaube ich, am besten und am tiefsten, wenn du deine Identität in Christus fest hast. Wenn du merkst, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, gewollt, geschaffen, du hast ein Ziel, du hast einen Sinn im Leben und du hast ein Ziel im Leben, das du erreichen wirst, weil Jesus Christus in dir wirkt und er für dich schon alles erreicht hat. Du musst dich nicht abplagen mit Religion. Du kannst in seiner Gnade einfach leben, Tag für Tag. Sagen, Jesus, ich will dir ähnlicher werden, ich will deine Freiheit haben. Freiheit haben, auch Fehler einzugestehen. Freiheit haben, auch zu sagen, wenn die andere Person was gegen mich hat, hey, ich will versuchen, Frieden zu haben, aber das liegt dann an der anderen Person. Von mir aus kommt Frieden. Wenn sie keinen Frieden mit mir hat, ist das ihr Ding. Ich kann gelassen sein, weil ich meinen Frieden mit Gott habe. Weil ich alles dafür getan habe, dass Frieden herrscht, dass Vergebung herrscht, dass ein Konflikt gelöst wurde. Aber wenn die Person einfach mich nicht mag, Jesus mag mich. Und dann kann ich gelassen sein. Gelassen kann ich auch sein, zu wissen, okay, ich kann nicht alles schaffen, ich kann nicht alles sehen, ich kann nicht alles bei Netflix gucken. Dann kann ich auch viel beschäftigt sein. Ich muss auch nicht alles auf dieser Erde erlebt haben. Ich kann mein viel beschäftigt sein ordnen und kann merken, boah, vielleicht packe ich nicht gleich 5 Packungen Netflix-Serien rein auf mein Lebensband, sondern vielleicht nur eine. Wir verteufeln kein Netflix, wir verteufeln kein Fernsehen. Ich liebe das. Ich mag coole Filme. Ich mag Rocky. Ich feiere das. Ich habe das als 8-Jähriger schon geguckt. Mein Papa hat mich gelassen. Meine Mama wollte nicht, aber mein Papa war cool. Aber weißt du, wenn ich das mal ordne und merke, hey, das brauche ich nicht, das hier brauche ich nicht, Pasta ist gut, das brauche ich definitiv. Aber weißt du, was ich noch mal am meisten brauche, wenn ich jetzt ein bisschen Zeit freigeschaufelt habe, dann habe ich ein bisschen Zeit mit Gott. Dann lese ich mal ein paar Kapiteln. Dann komme ich mal zur Ruhe. Und dann merke ich, wenn Jesus sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, ich gebe dir Ruhe und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Und so wie ich das Leben lebe, mit meiner Kraft kannst du deine Lasten tragen. Dann ist das leicht, ganz egal, welche Schicksalsschläge das sind. Gott ist mit dir und erleichtert deine Lasten. Du musst das nicht alleine tragen. Dann hast du Zeit für das Wesentliche. Das Wesentliche ist deine Beziehung mit Gott, deine Beziehung mit deinen Mitmenschen und deine Beziehung zu dir selbst. Und diese Ruhe findest du echt nur bei Jesus. Die findest du nicht in irgendwelchen Aktivitäten oder sonst irgendwo. Die findest du nur bei Jesus. Deswegen stupse ich dich gerne in deinem Herzen an und sag, chill mal. Chill mal und finde bei Christus Ruhe. Ich will euch einladen, für diejenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind und vielleicht gemerkt haben, boah, ich habe so viel Wichtiges in meinem Leben, aber das Wesentliche habe ich irgendwie beiseite gerückt. Triff heute eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, wieder regelmäßig ein Date mit Jesus zu haben. Ein Termin, nicht ein Termin, einfach ein Spaziergang. Das soll kein Termin sein. Es ist ein Auftanken. Es ist Beziehung leben. Wenn du das möchtest, wenn du dir diese Woche zum Beispiel eine Zeit dir vorgenommen hast, dann darfst du jetzt mal die Hände strecken und ich werde für dich beten. Ihr seht meine Hand, die streckt sich auch. Ich habe die Predigt letzte Woche schon gehalten. Manche haben sie schon auch auf YouTube gesehen. Und ganz ehrlich, ich wurde noch nie so oft abgelenkt. Das ist schon krass gewesen. Ich heb jetzt mal beide Hände, weil ich das unbedingt brauche. Ich bete für uns, okay? Jesus, danke, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du Zeit mit uns verbringen willst und dass wir bei dir Ruhe finden. Danke, dass du uns Kraft gibst. Danke, dass wir Zeit bei dir verbringen dürfen, dass du uns so sehr liebst und dass wir in dir eine Identität haben, einen Anker haben, der uns sagt, dass du uns sagst, du liebst uns, ganz egal, wo wir herkommen, wie wir aussehen, was wir getan haben, was wir geleistet haben, wie es uns geht. Du liebst uns. Du hast alles für uns gegeben. Danke, Herr, dass wir bei dir Ruhe finden können. Und du siehst die ganzen Hände, die sich gestreckt haben. Wir strecken sie hin zu dir, Jesus. Wir wollen Zeit mit dir verbringen. Und ich spreche das einfach aus, dein Segen über unsere Gemeinde. Ich spreche das aus, Jesus, dass du mit deiner Ruhe, mit der Zeit, die wir im Einzelnen mit dir verbringen, dass du wirkst, dass du ermutigst, dass du uns Ruhe gibst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns prophetische Eindrücke gibst, dass du unsere Seelen stark machst, dass unser Glaube wächst, dass unsere Beziehung mit dir wächst, dass es einfach blüht, aufblüht und wir voller Freude in 2 Wochen berichten können, was du getan hast, welche Kraft dein Wort hatte, wo wir gelesen haben, dass wir gelesen haben, Jesus, und wir beten darum, dass Ablenkung keine Chance bei uns hat. Wir sprechen es aus in deinem Namen, Jesus, dass Ablenkung keine Chance mehr in unserem Leben hat. Wir wollen das Wesentlichste leben und das ist die Beziehung mit dir und unsere Beziehung mit unserem Nächsten, Jesus. Danke für deinen Segen. Danke für jede Person, die ihre Hand dafür gehoben hat. Amen. Ich möchte, bevor wir klatschen, danke, noch eine Einladung sprechen. Vielleicht denkst du dir, boah, diese Identität in Christus habe ich noch nie gehört, was soll das sein? Das ist einfach neugeboren werden in Jesus Christus. Du hast quasi erkannt, dass du alleine das irgendwie nicht auf die Reihe kriegst. Du hast erkannt, du bist mehr, als du bis jetzt geglaubt hast. Du bist nämlich ein geliebtes Kind Gottes. Du glaubst an Jesus Christus, der am Kreuz, das hier irgendwann mal hängen wird, wir werden das noch bauen, Frank, dass er am Kreuz für unsere Schuld vor Tausenden von Jahren gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist, dass er die Schuld, die Sünde, die Krankheit, die Schwachheit, den Tod besiegt hat, dass das nicht mehr zählt, dass du in Christus eine komplett neue Person bist, eine neue Identität hast, die ewig ist. Du bist nicht mehr sterblich, deine Seele ist nicht mehr sterblich, deine Seele ist ewig bei Gott zu Hause und diese Ewigkeit beginnt hier. Jesus beginnt hier in deinem Leben zu wirken. Wenn du das willst und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben, dann lade ich dich ein, das jetzt einfach zu tun. Es ist vielleicht eine schwierige Entscheidung, weil oftmals der Stolz in uns dagegen spricht und sagt, ich brauche Jesus nicht. Das ist nur was für Schwache. Ganz ehrlich, Jesus ist für Schwache und für Starke da. Für Gesunde und für Kranke. Er hat jeden Menschen geschaffen, er hat jeden Menschen lieb und er will mit jedem Menschen eine Beziehung jetzt schon haben, die ewig hält. Willst du heute dein Leben Jesus geben, dann streck deine Hand aus und ich bete mit dir. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen. Ist okay. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Gedanken gemacht hast. Und wenn du Fragen dafür hast, dann kannst du später oder in den Tagen einfach auf uns zukommen. Wir werden da gerne ins Gespräch kommen. Aber ich möchte trotzdem für dich beten. Und du kannst in deinem Herzen, wenn du magst, mitbeten. Jesus, danke, dass du ein Gott der Liebe bist. Danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Für meine Sünden gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass ich mit deiner Auferstehung auch auferstehen kann. Dass ich Leben in dir finde, Leben in Fülle, Leben in vollkommener Vergebung, in vollkommenen Frieden, Leben, das hier beginnt und ewig hält. Auch wenn wir sterben, werden wir leben, das hast du versprochen, weil du das Leben bist. Jesus, danke, dass du mein König bist, dass du mein Gott bist, dass du mein Herr bist, dass du mein Freund bist, dass du mein Alles bist. Amen.